Die Schweiz hat abgestimmt. Was sagst du zu den Resultaten?
Ja, der Fokus lag natürlich auf der 10-Millionen-Initiative der SVP. Die wird abgelehnt, und zwar deutlicher, als man das wahrscheinlich erwartet hätte. Und ja, ich denke, es ist doch ein klares Verdikt so gesehen. Allerdings aus meiner Sicht auch ein Pyrrhus-Sieg der Gegner, da können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen. Wie siehst du das? Was ist dein Eindruck von den Resultaten?
Also ich finde Pyrrhus-Sieg eigentlich ein gutes Wort, Lukas. Das gefällt mir. Mein Eindruck war ja, dass die Kampagne gegen die 10-Millionen-Initiative eine Angstkampagne war. Ganz ähnlich, wie wir es bei der Kampagne gegen die Halbierung der Zwangsgebühren für den Schweizer Fernsehen Bereich erlebt haben. Man hat Angst gemacht, vor allem den älteren Personen in der Schweiz, dass sie die Pensionskasse dann oder die AHV nicht mehr bezahlt werden wird, weil wir zu wenig Menschen im Land haben. Man hat Angst gemacht, dass keine Pfleger und Pflegerinnen mehr da sein werden, wenn weniger Menschen in die Schweiz kommen. Also man hat eigentlich erfolgreich, so wie es jetzt aussieht, Angst gemacht. Die Zahlen liegen ja bei 54,3% jetzt im Moment. Das ist heute 16 Uhr. Wir wissen nicht, ob sie noch raufgehen, die Zahlen. Aber mir scheint, diese Angst hat gesiegt. Die Angst vor eben zu wenig Absicherung im Alter, zu wenig Pflege im Alter. Das scheint gesiegt zu haben. Und die Initiative selber mag die kritisieren. Wir haben die auch schon kritisiert, wir beide. Wir haben gesagt, man kann doch nicht einfach ein Land deckeln und irgendwie sozialistisch von oben die irgendwie steuern. Aber es wäre ein Signal gewesen, auch für Brüssel, dass es so nicht weitergehen kann. Was ich finde, so kann es nicht weitergehen, dass man einfach unbegrenzt und vor allem unkontrolliert Migration hat und die Leute können gar nicht selber steuern. Also das geht natürlich nicht.
Ich denke schon, dass es doch auch ein Signal ist, weil die Zustimmung ja schon deutlich über dem ist, was der Wähleranteil der SVP ist. Aber vielleicht noch zu den Gründen für die Ablehnung. Ich denke, am Ende war die Mobilisierung entscheidend, und weil die Meinungen waren eigentlich relativ gemacht, würde ich sagen, bei diesem Thema. Und da haben am Ende wahrscheinlich hat die Mobilisierung den Ausschlag gegeben. Das hat man ja auch gesehen bei der zweiten Vorlage, dem Zivildienstgesetz. Das ist eher knapper als erwartet angenommen worden. Und entsprechend gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich vor allem in den Städten eine stärkere Mobilisierung stattgefunden hat. Was sich dann zu Ungunsten der 10-Millionen-Initiative ausgewirkt hat. Ich fand es noch interessant, ich hatte ein Interview geführt mit Michael Herrmann vor einiger Zeit, und der hat gesagt, die Initiative habe sehr realistische Chancen angenommen zu werden. Und er hat dann gesagt, außer die Gegner vermögen eigentlich wirklich die nachteiligen Auswirkungen der Initiative wirklich zu betonen und ins Zentrum zu rücken. Und genau das haben sie ja dann gemacht, und wie du es angesprochen hast, in zum Teil ja so ein bisschen übertriebener Art und Weise. Also man kann sagen, die Gegner haben da wirklich alles in die Schlacht geworfen, was sie konnten, haben gewarnt vor irgendwie Personalmangel in den Spitälern, dass Spitäler schließen müssen, auch die Unsicherheit mit den Beziehungen mit der EU. Also es gab ja auch Plakate, wo man irgendwie ein Bild von Trump gesehen hat und dann gesagt hat, ja, in dieser Situation ist keineswegs die Beziehungen mit der EU aufs Spiel setzen. Die Rassismuskeule wurde auch noch in die Schlacht geworfen, und Bundesrat Beat Jans war auch sehr aktiv, hat überall gegen diese Initiative mobilisiert. Und ja, das das hat offensichtlich gewirkt, aber wie du sagst, das Problem wird mit dieser auf diese Weise natürlich nicht aus der Welt geschafft.
Ja, also ich finde, man hat ja im Prinzip hat man ja nichts erreicht und jetzt wird es einfach so weitergehen, wie es bis jetzt gelaufen ist, was bis jetzt zu wenig debattiert wird im öffentlichen Raum. Vielleicht findet das ja irgendwann einmal statt. Sind die Profiteure einer Zuwanderung, wie wir sie heute haben? Man muss es einfach jetzt hier, kann man das deutlich nochmal sagen. Wir haben jetzt konservativ gesagt etwa 100.000 Menschen mehr pro Jahr. Also eine mittelgroße Stadt mehr pro Jahr wandert in die Schweiz an, jedes Jahr ein, ohne Kontrolle durch irgendwie das Wählervolk. Also man wird nicht gefragt. Jetzt haben wir eine Abstimmung erlebt, die hat überhaupt nicht fokussiert auf die Kernfrage, nämlich wie kann die Schweiz ihre Migration kontrollieren, selber steuern, ohne dass man abhängig wird von Brüssel und ohne dass man irgendwie abhängig wird von moralisch aufgeblasenen Funktionären, die uns einreden, wir seien alle Rassisten, wenn wir finden, man sollte doch ein bisschen vernünftiger Migration steuern, so dass es eben verkraftbar ist für die Infrastruktur des Landes, für die Wirtschaft des Landes und auch für den Sozialstaat. Und das wird alles gar nicht diskutiert. Das geht alles in Richtung eben Angst vor Trump, Angst vor dem Alter, Angst vor Fachkräftemangel, Angst, 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 Angst. Manchmal habe ich das Gefühl, die Linken kopieren jetzt einfach die SVP und machen jetzt einfach Angstkampagnen und sehr erfolgreich. Ich finde es klug. Die wissen ganz genau, die meisten, die wählen gehen, sind über 50 oder sogar inzwischen über 60. Das sind die, die am meisten Angst haben vor dem Alter und genau die werden adressiert. Also das ist kein Zufall. Mhm. Die Jungen haben ja nicht Angst vor der Pensionskastenverlust. Aber man muss es deutlich sagen, die Profiteure einer Zuwanderung, wie wir sie jetzt haben, sind die Immobilienbesitzer, weil die Immobilienpreise explodieren werden in den nächsten Jahren. Es gibt immer weniger Wohnungen für immer mehr Menschen. Das bedeutet, die Preise gehen hoch. Wunderbar für alle Immobilienbesitzer. Darunter sind auch sehr viele Linke. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es gerne jetzt hier auch noch mal. Die Linken reden nur links, sie leben eigentlich rechts. Und die werden profitieren. Dann die ganze Sozialindustrie wird profitieren. Alle Leute, die davon leben, dass wir im Land Leute brauchen mit Staatsjobs, zum Beispiel Sozialarbeiter oder eben Leute, die Anwälte zum Beispiel, die Leute betreuen, die hier bleiben wollen. Die werden alle profitieren. Der Verkehr wird zunehmen. Die Infrastruktur wird mehr belastet werden. Die Umwelt wird auf jeden Fall leiden und die Menschen, die hier schon leben und sehr viel schon eingezahlt haben und eigentlich gar nicht mehr so viel zurückbekommen, werden auch leiden. Und die Jungen, die das am Schluss ausbaden müssen, weil das geht auf Kosten der Zukunft. Der Staat wird weiter Schulden machen, um den Sozialstaat zu halten. Also ich glaube, den Jungen ist vielleicht gar nicht so bewusst, was sie da alles bezahlen müssen irgendwann mal dazu. Oder siehst du das anders?
Ja, das sehe ich schon ein bisschen anders. Ich glaube, man darf hier auch nicht die SVP-Initiative so quasi als den goldenen Weg, um all diese Probleme zu lösen, sehen, weil ich denke, die Initiative hat schon ein wichtiges Problemfeld angesprochen, aber ihre Lösung wäre natürlich auch ziemlich wenig praktikabel und ich meine auch so die Idee, dass man einfach mal so eine Bevölkerungsdeckel in die Verfassung schreibt, ist ja schon ziemlich absurd. Und was wir auch schon besprochen haben, ich meine, man lügt sich hier auch ein bisschen in die eigene Tasche, oder? Weil die Zuwanderung ist ja bis zu einem gewissen Grad auch einfach ein Symptom einer Gesellschaft, die sich in ihrem Wohlstand ein bisschen bequem gemacht hat und sich diesen Wohlstand auch dazu hinübergegangen ist, den einfach noch zu verwalten. Und ich meine, man darf schon nicht vergessen, dass wir in der Schweiz schon auch ein Problem haben mit der Produktivität, mit der Innovationskraft der Wirtschaft. Und das kann die kann man über die Zuwanderung irgendwie ein bisschen kompensieren, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und da müssen wir halt schon auch unsere Hausaufgaben machen. Und das ist eigentlich das Gefährliche, was ich jetzt sehe, oder? Dass man auf Seiten der Gegner jetzt einfach denkt, ja, wir haben gewonnen, gehen wir zur Tagesordnung über. Aber eigentlich müsste man jetzt die Probleme wirklich, wirklich ansprechen und wirklich angehen und ja, pragmatisch lösen und auf kluge Art und Weise lösen, weil ich denke, dass das Problembewusstsein ist bei der Bevölkerung da und das hat auch seine Gründe, das ist auch berechtigt. Und ich denke, wenn wir vor allem von auf bürgerlicher Seite, von liberaler Seite, wenn hier keine richtigen, guten Lösungen präsentiert werden, dann werden die Stimmbürger dann halt irgendwann einfach die Lösungen der SVP oder die Lösungen der Linken annehmen und das bedeutet dann im Endeffekt einfach mehr Staat und das wäre dann aus meiner Sicht der falsche Weg und daher finde ich, müssten unbedingt auch die Liberalen auf dieser in diesem Problemfeld Lösungen präsentieren.
Mhm. Ja, nein, das sehe ich ähnlich. Das wird sich auch jetzt zeigen, oder was die nächsten Jahre bringen wird. Aber mein Verdacht ist ja sowieso, dass viele Leute, ich habe jetzt im Vorfeld auch mit Leuten gesprochen, die denken, einige haben gesagt, ja, sie gehen nicht mehr abstimmen, weil es wird ja sowieso nicht umgesetzt. Also es sind nicht wenig Menschen im Land, die denken, dass auch ein Jahr hätte nichts genützt, dass nämlich die Kontrolle über die Migration längst nicht mehr in der Schweiz stattfindet, sondern in Brüssel. Mhm. Das ist auch so vielleicht ist es ja nur eine schwarze Legende, aber das Gefühl ist bei vielen gar nicht selten, dass man eigentlich gar keine Kontrolle hat über die Politik mehr, sondern dass das mehr oder weniger Marionetten sind in der Politik und die machen einfach was eine größere internationale Gruppe wünscht und in diesem Fall wünscht man ja mehr Migration, weil das, ich sage es nochmal, profitieren tun ja die großen Unternehmen, die Löhne drücken können. Wenn mehr Menschen sich um einen Job bewerben, dann kannst du auswählen und die Löhne drücken und eben Leute, die Immobilien besitzen, weil die Preise hochgehen und auch die Lebenskosten werden immer mehr steigen. Also von daher.
Das ist eigentlich ein linkes Argument, oder? Wenn es mehr Zuwanderer gibt, dann sinken einfach die Löhne. Das ist so dieses Lump of Labor-Argument, oder?
Ja gut, aber stell dir vor, jetzt im Schweizer Monat, wenn du eine Stelle ausschreibst, oder? Und in Zukunft haben wir 200 Bewerbungen pro Stelle, oder? Dann kannst du jemanden wählen, der weniger Geld verlangt.
Das ja, aber die Zuwanderer sind ja nicht nur Arbeitskräfte, sie konsumieren ja auch. Und wenn du mehr wirtschaftliche Interaktionen hast, dann hast du auch mehr Möglichkeiten, um Neues zu schaffen, um Innovation zu schaffen und so weiter. Also ich meine, du kannst mit diesem Argument kannst du auch irgendwie protektionistische Politik im Außenhandelsbereich verteidigen.
Ja, klar. Es ist logisch, das System ist komplex. Ich sage nicht, dass es so einfach ist, aber Fakt ist, je mehr Leute da sind, desto tiefer kannst du die Löhne ansetzen. Das ist ein Fakt. Wenn du viel Auswahl hast, kannst du die Löhne runtersetzen. Und da gibt es, klar, ich weiß, es gibt dann so Ausgleichsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen, die greifen ja alle nicht. Und das mit den Immobilienpreisen, das ist auch ein Fakt. Also die gehen ja hoch, seit vielen Jahren schon. Und heute kann man sich eigentlich ein Eigenheim gar nicht mehr leisten in der Schweiz. Und das hat auch damit zu tun, dass es einfach zu wenig Boden, zu wenig Raum gibt und immer mehr Leute kommen. Ich glaube, die Schweiz, du kannst mich korrigieren statistisch, ist so stark gewachsen wie kein Land rundherum, bevölkerungsmäßig.
Zumindest von den größeren Ländern. Also ich glaube, Luxemburg hat noch eine höhere Einwanderung gehabt. Aber ja, natürlich, das eben deshalb sage ich, dass das Problem ist real und die Sorgen der Bevölkerung sind da auch berechtigt. Und gerade deshalb glaube ich, also ich werde die Gegner gerade auch auf linker Seite beim Wort nehmen, wenn sie sagen, ja, wir sind uns da den Herausforderungen bewusst und wir wollen das inländische Arbeitskräftepotenzial fördern. Ja, da werden wir dann sehen, wie es aussieht. Also wenn es zum Beispiel um ein höheres Rentenalter geht, sind dann die linken Parteien auch bereit, hier das inländische Arbeitskräftepotenzial zu fördern? Sind sie bereit, bei den Arbeitsanreizen anzusetzen? Wir haben darüber gesprochen, dass es sich oftmals gar nicht lohnt, arbeiten zu gehen und deshalb auch viele Leute vielleicht lieber Teilzeit arbeiten oder sich früh pensionieren lassen. Ja, und da müssen wir halt schon auch ansetzen, wenn man sagt, ja, wir wollen weniger Migration. Ja gut, dann müssen wir halt selber die Hand anlegen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Aber du hast es ja auch einmal in einem Text im Schweizer Monat eigentlich interessanten Gedanken geäußert. Du hast geschrieben, eben, dass die Schweizer in der Mehrzahl, also die, ich sage jetzt Bio-Schweizer, also die schon länger hier leben, kann man so formulieren, dass die oft Staatsjobs haben, gemütliche, abgesicherte Funktionärenjobs und die ausländischen Leute, die eher die harten im privaten Sektor, die Jobs, die auch weniger gut bezahlt sind und weniger gut abgesichert sind, so dass es eigentlich im Interesse, das eigentlich, ich überspitze jetzt total, oder, und sage, die inländische Bevölkerung ist nicht besonders ausländerfreundlich. Sie wollen einfach billige Arbeitskräfte, die wirklich hier arbeiten und damit sie weiter ihre Luxusjobs haben können und die sie dann im Alter auch noch pflegen und auch noch dafür sorgen, dass die AHV bezahlt ist. Ich bin jetzt ganz böse, ja. Es ist eigentlich egoistisch. Es ist nicht ausländerfreundlich. Es ist einfach egoistisch. Ich sage das jetzt so brutal. Du musst es ja nicht teilen, ja. Aber ich fand diese Analyse gar nicht schlecht. Den Vergleich, den du mal gemacht hast zwischen dem, was eigentlich die Schweizer für Jobs haben und was die Ausländer für Jobs haben.
Ja, das ist definitiv so. Also, ich meine, es ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber du hast natürlich hier schon einen Punkt. Aber ja, es wird interessant jetzt auch. Was denkst du denn, was werden jetzt die politischen Auswirkungen sein? Wird man da einfach sagen, okay, Thema abgehakt oder wird das weitergehen? Weil im Hintergrund sind ja auch noch die EU-Verträge, bilaterale 3 oder Rahmenabkommen 2.0, je nachdem auf welcher Seite man steht. Und ja, viele sagen jetzt, ja gut, das Volk hat sich quasi zu den Bilateralen bekannt und jetzt werden diese neuen Abkommen einfach durchsegeln. Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Wie siehst du das?
Ja, ich bin da. Also ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe, dass die Leute auch wirklich aufwachen und sehen, dass ein Abgeben der Kontrolle nach Brüssel keine gute Idee ist. Und das wären diese Verträge. Diese Verträge, die die nächste große Schlacht an der Urne sein werden, wahrscheinlich, wenn es um EU geht. Diese Verträge sind die Integrationsverträge. Das sind keine bilateralen Verträge. Ich kann nicht von bilateral, also auf Augenhöhe mit jemandem sprechen, dessen Unterschrift mich dazu berechtigt, ihn zu integrieren in mein System. Und das ist genau das, was da in diesen Verträgen passiert. Man wird es sehen, wie es rauskommt, aber das ist die nächste große Diskussion, die es geben wird. Und mein Verdacht ist ja sowieso, dass dieser ganze Internationalismus, dieser ganze weg vom Nationalstaat, weg von der Autonomie des Nationalstaats, ist ein absolut globaler Trend. Und die Schweiz scheint nicht in der Lage, sich dem zu entziehen bisher. Also so, es geht alles in die gleiche Richtung. Und das Einzige, was ja diesen Supertrends im Wege steht, ist ja immer die Demokratie, ist der Föderalismus. Und genau dort wird ja immer angegriffen. Also man versucht ja, diese Verträge sind ja eigentlich ein Instrument, um den Föderalismus auszuschalten. Im Grunde geht es darum. Es ist eine Zentralisierung von Macht. Und diese Abstimmung, die jetzt stattgefunden hat über die 10 Millionen, die hätte eigentlich eine Abstimmung sein müssen über Zentralisierung oder Dezentralisierung von Kontrolle über Migration. Aber ich weiß, das ist zu kompliziert, das versteht niemand, das ist zu intellektuell. Deswegen hat man es mit diesem Deckel versucht. Es hat nicht funktioniert. Die andere Seite hat halt auch bessere emotionale Argumente. Ich hoffe, die Freunde einer autonomen Schweiz lernen aus diesen Schlappen jetzt, aus diesen PR-Schlappen, die sie hier eingefahren haben. Das ist schon die zweite hintereinander. Das mit dem Fernsehen war eine Schlappe. Und das ist auch eine Ohrfeige eigentlich, finde ich, weil ja am Schluss sie wollten etwas Gutes erreichen. Sie wollten, dass wir selber wieder kontrollieren können, wer ins Land kommt. Haben sie nicht geschafft. Ich glaube, es wird jetzt so weitergehen eine Weile und bis die EU-Frage kommt, dann werden wir weiter gucken. Aber jetzt vielleicht noch kurz, bevor wir das nicht vergessen. Auf jeden Fall wäre die zweite große Vorlage heute, die so wie es aussieht angenommen wird. Wir haben das letzte Mal, als ich geguckt habe, 52%. Ja, ne? Sehe ich das richtig? Nochmal gucken. Für das Zivildienstgesetz 52,6 habe ich jetzt hier.
Mhm.
Das wurde angenommen.
Ja, das ist knapper als erwartet. Aber eben, ich glaube, das hat schon auch mit der anderen Vorlage zu tun, die natürlich die Debatte völlig dominiert hat.
Mhm. Aber was hältst du jetzt davon, von dieser Änderung? Weil das bedeutet jetzt, also Leute, die Zivildienst leisten, müssen das genauso lange tun, wie wenn sie Militärdienst leisten. Ich glaube, kann man das so zusammenfassen?
Ja, also ich bin natürlich als Ex-Zivi da ein bisschen biased, aber ich glaube schon auch, dass dass es nicht so einfach sein sollte, von der Militärdienstpflicht sich quasi zu verabschieden. Also zu meiner Zeit musste ja noch quasi eine Gewissensprüfung absolvieren und irgendwie jenste bürokratische Hürden absolvieren und dass man da nicht einfach irgendwie also ohne jede Hürde zum Zivildienst wechseln kann, finde ich von der Idee her richtig. Ich glaube jetzt nicht, dass diese Änderung die ganz große Veränderung bringt. Ich glaube nicht, dass jetzt das der Armee wirklich so viele neue Soldaten bringt. Ich glaube, die Armee müsste eigentlich viel mehr selber auch daran arbeiten, dass sie ihre Attraktivität steigert. Und das geht aus meiner Sicht bei dieser Vorlage ein bisschen oder ging ein bisschen vergessen. Wie siehst du das?
Ja. Ja, ich würde auch sagen, ja, das geht vergessen, dass das das Problem nicht löst, dass man eigentlich zu wenig Soldaten hat oder, weil das Problem ist ja meiner Meinung nach ein Motivationsproblem. Also wozu soll man sich für sein Land quasi patriotisch fühlen und einsetzen und auch für den Notfall, wenn ja die ganze öffentliche Kommunikation weg vom Nationalstaat geht? Ich sage jetzt das mal so weltanschaulich. Also das Nationalstaat spielt keine Rolle mehr, Autonomie oder Neutralität, das ist ein Mythos, so wie Wilhelm Tell ein Mythos ist. Es ist überhaupt alles national orientiert, ist ein Mythos. Und wenn jemand mal sagt, America first, ist er schon ein Faschist. Und wenn ich jetzt sagen würde, Switzerland first, wäre das auch faschistisch fast schon. Und in dieser kulturellen Stimmung ist es doch schwer, jungen Menschen zu sagen, Militärdienst ist ein Teil der nationalen Pflicht und Identität, woher soll das denn, dieses Gefühl plötzlich kommen von national? Mhm. Also beim Fußball haben wir das vielleicht noch, aber sonst wahrscheinlich weniger, oder? Also, oder ich glaube, das ist das Grundproblem vom Militärdienst.
Ja, und vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht geht auch so ein bisschen dieses Pflichtbewusstsein, sage ich jetzt mal, dass man vielleicht eine Schuld gegenüber der Gemeinschaft hat verloren. Also, weil Militärdienst ist ja nichts besonders Dankbares, muss man sagen. Oder? Also man wird quasi gezwungen, sich für sein Land einzusetzen und notfalls dafür zu sterben. Und das widerspricht schon ein bisschen dem Zeitgeist, wo man quasi bei allem zuerst mal fragt, ja, was bringt es mir eigentlich persönlich? Und ich denke auch, dass das Problem ist letztlich von der Armee. Also nicht, ich glaube nicht, dass die Konkurrenz zum Zivildienst jetzt der entscheidende Faktor ist. Also weil die Zivildienstleistenden, die erfüllen ja trotzdem ihre Dienstpflicht. Ich glaube, das Problem sind eher jene, die irgendwie abschleichen und den blauen Weg machen und sich irgendwie als Asthmatiker outen oder was auch immer. Also da sehe ich eher ein Problem als jetzt beim Zivildienst. Aber wie siehst du das, das Pflichtgefühl oder das Pflichtbewusstsein gegenüber dem eigenen Land oder der Gesellschaft?
Ja, das ist ganz klar am Erodieren, das verschwindet. Überhaupt die Idee des sozialen Engagements und des Engagements über mich hinaus verschwindet. Und wenn man genau guckt, das ist auch wieder psychokulturell, oder wenn du so willst. Die Helden, die gefeiert werden, die Influencer und die Reichen und so weiter und die Vorbilder, die man heute hat, das sind alles Leute, die eigentlich nur auf sich schauen und ihre eigene Karriere voranbringen. Es ist eine Art Ego-Selbstverwirklichungs- und Selbstoptimierungskultur. Und in so einer Kultur plötzlich zu sagen, aber es gibt noch höhere Werte als dich und so, das ist sehr schwer. Und du hast auch entsprechende Vorbilder eigentlich nicht mehr. Und dann kommt noch das Männlichkeitsproblem dazu, das beim Militär ja eigentlich entscheidend wäre. Das ist ja heute total out, sich kämpfend vorzustellen, nur schon vorzustellen. Also das ist, wir haben so eine eben Selbstverwirklichung, Weichei, Schlabberkultur. Und wie willst du in so einer Kultur Leute zum Militär animieren? Das ist praktisch. Also wenn ich jetzt die PR-Abteilung der Schweizer Armee führen würde, würde ich sagen, das ist unser Grundproblem. Mhm. Wie eine Weichei und Snowflake und Safe Space Kultur soll jetzt plötzlich wieder eine Verteidigungskultur werden. Also das ist ein langer Weg, würde ich mal sagen. Ein langer Weg.
Du müsstest vielleicht die PR-Abteilung der Schweizer Armee übernehmen. Mit irgendeinem Slogan à la geh jetzt sterben für die Schweiz.
Nein, lieber nicht sterben. Du musst dass die anderen sterben, die dich angreifen, das ist viel besser.
Ja, idealerweise schon, aber das weißt du halt im Krieg nie.
Na, aber du weißt, was ich meine, oder? Es ist sehr schwer in so einer Stimmung, in so einer Snowflake- und Safe Space-Geschichte hinein. Plötzlich dann soll man sagen, die jungen Menschen, das ist wichtig, dass man sich wehren kann. Das ist ja, und das ist nicht nur auf Männer. Also man können auch Frauen. Ich finde, Frauen sollten auch Militärdienst machen. In Israel ist das ganz normal. Da sind die Frauen ganz normal im Dienst immer. Und die haben durch den Druck von außen, können die sich das gar nicht leisten, eine Snowflake- und Safe Space-Kultur. Die müssen sich wehren. Und von daher haben sie auch eine entsprechende Ausbildung zu absolvieren. Die können sich wirklich wehren. Uns fehlt halt diese Bedrohungslage und im Gegenteil, also man fühlt sich ja heute hier schon bedroht, wenn man das Gefühl hat, wir haben dann keine Pfleger mehr im Alter und dann nimmt man eine Initiative ab. Oder noch schlimmer, beim Schweizer Fernsehen, wenn die Hälfte des Betrages nur noch bezahlt wird, geht die Demokratie unter. Ich meine, also den Leuten hier, die sind so weich gekocht, denen kannst du Angst machen mit absurdesten Argumenten, kannst du denen ja schon Angst machen. Also wir haben ein Angst- und Bequemlichkeitsvolk. Es ist unfassbar. Also, aber ich höre jetzt auf zu schimpfen, wir wollen ja gut gelaunt sein, oder?
Wobei bei der Angstfrage, ich meine, wenn du ehrlich bist, musst du sagen, die SVP hat ja auch mit den Emotionen gespielt. Das ist ja eigentlich ihre eigene Klaviatur. Und ja, letztlich muss man auch sagen, sie hat sich diese Niederlage auch ein bisschen selber in die Schuhe zu schieben. Also wenn sie dieses Feindbilddenken mit gegenüber den anderen Parteien jahrelang pflegt und sagt, ja, es sind immer alle gegen uns und die anderen sind alles Landesverräter und so, dann muss sie sich letztlich auch nicht wundern, wenn das dann an der Urne zurückkommt und wenn sie dann vielleicht keine Mehrheit erhält für ihre Initiative.
Mhm. Ja, aber du musst einfach Argumente haben für die, ich glaube, bei wahltaktisch ist das so, oder? Du brauchst Argumente für die über 50-Jährigen, also zwischen 50 und 70. Das ist die Hauptzielgruppe bei Abstimmungen. Und die besten Argumente für die musst du haben. Und das haben jetzt die Linken. Das haben sie beim SRF gehabt und das haben sie hier auch gehabt. Das sind die besten Argumente. Die SVP hatte die Argumente eher für die Jungen. Und die urbanen Jungen sind eher alle links und die Jungen, die nicht urban sind oder eben halt nicht links, die sind zu wenig, die gehen zu wenig an die Urne, die machen nicht den Unterschied. Also das heißt, ich glaube, taktisch haben sie einen Fehler gemacht. Sie haben die alten Leute, die am meisten wählen gehen, einfach vergessen. in der Argumentation. Weil die Linken haben das wunderbar gemacht. Also die haben denen gesagt, du, wir haben keine Fachkräfte mehr, ihr werdet euch nicht gepflegt werden und überhaupt das ganze AHV-System wird zusammenbrechen. Und weil wir mit der EU dann Probleme haben, kommt noch der Trump und haut uns noch die nächste Runde von Zöllen rein. Also unser Leben wird schlimm werden. Also das wird super, es ist genial für die Alten. Ja, die haben wirklich Schiss. Und die haben auch Schiss um ihre Privilegien, selbstverständlich. Die 13. AHV wollten die unbedingt, dass das bezahlt wird. Also hervorragend. Und wenn du die Kampagne pro 10 Millionen anguckst, dann was wurde da adressiert? Die Leute, die viel pendeln, der dichte Stress. Aber das sind nicht die Alten.
Gut, das würde schon auch irgendwie bewahren, was wir lieben und so.
Ja, irgendwie gut, aber was lieben
das
wir?
Das ist doch irgendwie so ein nostalgisches Argument, oder?
Ja, aber was lieben die Alten? Ihre Sicherheit, ihre Pflege, ihre 13. AHV. Es ist eine völlig falsche Vorstellung von, das sind ja genauso Egoisten wie alle anderen auch. Also, die sind einfach nicht realistisch, diese Kampagnenleute. Und also, das sollten sie eigentlich lernen. Bei der nächsten Kampagne adressier bitte die, die wirklich wählen gehen.
Mhm. Ich sehe, du solltest auch die SVP noch mit einem PR-Mandat beraten. Nicht nur die Armee.
Wir sind Journalisten. Aber ich versuche zu analysieren, warum sie scheitern, oder? Ich glaube nicht, dass sie alles falsch machen. Ich glaube, sie fokussieren zu wenig auf die Zielgruppe 50 bis 70, weil dort am meisten Abstimmungspotenzial ist. Und die Linken haben eine gute Kampagne gemacht. Muss man einfach sagen. Ich finde die hervorragend. Also die brauchen keine Beratung. Oder findest du, ich meine, auch beim SRF, wenn du
drin... Ich fand beide Kampagnen, ehrlich gesagt, nicht wirklich überzeugend. Ich fand eigentlich den ganzen Abstimmungskampf eher enttäuschend, weil die beide Seiten aneinander vorbeigeredet haben. Also eigentlich die Gegner haben das Hauptargument der Befürworter, die Kosten der Zuwanderung und quasi bis wann ist eigentlich die Zuwanderung nachhaltig, gar nicht adressiert, und umgekehrt haben die Befürworter die Bedenken der Gegner eigentlich auch nicht wirklich adressiert. Von daher hatte ich manchmal das Gefühl, wir sind so wie ein bisschen ein schizophrenes Land, wo beide Seiten ein bisschen aneinander vorbei reden. Von daher, das hat mich jetzt auf beiden Seiten nicht so überzeugt.
Gut, du bist da sehr anspruchsvoll, was Kampagne merke ich gerade.
Ich habe vielleicht hohe Ansprüche.
Ja, sehr hohe Ansprüche, weil die Schizophrenie gehört eigentlich zum Geschäft, oder?
Okay, aber ich hatte mir schon irgendwie so einen Ansatz von öffentlicher Debatte, die mit irgendwie auf gemeinsamen Fakten beruht, gewünscht, aber vielleicht bin ich da ein bisschen illusorisch.
Du bist der Redaktionsleiter des Schweizer Monats und genau deswegen bist du der Redaktionsleiter des Schweizer Monats, weil du Debatten möchtest und ich auch, aber wir sind halt vielleicht nicht unbedingt Mainstream. In der politischen Kommunikation wird leider keine Debatte geführt, sondern es werden einfach Botschaften gesendet, in der Hoffnung, dass das dann an der Urne sich auszahlt. Und im Moment zahlt es sich für die Linken immer mehr aus als für die Rechten. Das ist jetzt seit einigen Jahren der Trend. Und ich glaube, das liegt daran, dass die auf der rechten Seite sich nicht genau bewusst sind, wer eigentlich abstimmen geht. Das ist jetzt mein Verdacht. Also sie haben den Draht da zu denen verloren. Und ich finde wirklich die Abstimmung zur 13. AHV, also zum 13., das ist für mich ein klarer Hinweis, was die Leute, die mehrheitlich wählen, wirklich wollen, nämlich ihre eigenen Interessen. Und das ist, Vaterlandsliebe ist, glaube ich, nicht mehr in.
Ich hoffe, du liegst falsch.
Ja, ich auch. Okay, das war's für heute, würde ich sagen. Lukas, danke für die Zeit und Ihnen danke ich fürs Zuschauen und Zuhören. Gucken Sie auch nächstes Mal wieder rein. Wir werden regelmäßig, der Schweizer Monat wird regelmäßig live auf Sendung gehen, wenn es Sachen gibt wie heute, wo wir etwas besprechen können. Kommentieren Sie, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, gehen Sie regelmäßig auf schweizermonat.ch, da sind wir jeden Tag mit neuen Inhalten für Sie da.
Und apropos Debatte und apropos Live, Du kannst vielleicht noch erwähnen, dass morgen unsere neue Ausgabe herauskommt und wir am Dienstag eine hochinteressante Vernissage dazu haben werden.
Sehr gut, das ist wichtig, genau, hervorragend, gut, dass du das sagst. Ab morgen online, schweizermonat.ch, unsere neue Ausgabe, das sind nach und nach kommen da die Inhalte. Es geht um zwei Themen, Natur. Was ist überhaupt natürlich, was ist nicht natürlich? Zum Beispiel Äpfel, Sie werden es dann sehen. Europa, wie sollte Europa sich entwickeln? Also nicht eine Schimpfausgabe über Europa und die EU, sondern eine Vision. Was wäre eigentlich schön? Was wäre gut für Europa? Wie ein starkes, tolles Europa? Und die Vernissage dazu am nächsten Dienstag, 18:30 Uhr in Zürich, im Hiltl, im Restaurant. Da treffen wir, wie heißt der Bauer? Sag's nochmal.
Martin Jucker.
Martin Jucker ist ein Ersatz, der kommt zu uns vorbei. Wir reden über natürliche Ernährung, über gesunde Ernährung, über Ernährung mit oder ohne Fleisch. Wir werden sehen, wie das dann genau läuft. Aber ich freue mich sehr darauf. Sie sind selbstverständlich herzlich eingeladen. Kommen Sie vorbei. Für Mitglieder ist es kostenlos und für Nichtmitglieder, weißt du den Preis gerade? Ich weiß ihn nicht mehr im Kopf. Der Eintrittspreis.
45 Franken.
Ja, wir werden uns finden. Kommen Sie einfach. Und es gibt auch etwas zu essen und zu trinken, sehr wichtig zu erwähnen. Bis dann. Machen Sie es gut.
Vielen Dank. Bis bald.